In unserer heutigen Podcast-Folge ist Herr Berger-Schauer zu Gast, der mit dem verstaubten Klischee der Personalverrechnung aufräumt und erklärt, wie man mit Niederlagen umgeht und welche Haltung man in Stresssituationen einnehmen sollte. Stichwort Kurzarbeit und Personalverrechnungschaos.
Man hat ja da gesehen, und das muss man glaube ich erwähnen, und so manche wirklich Gurus in der Personalverrechnung haben eh das auch dann irgendwo sich ein bisschen Luft gemacht, dass das Thema und die Komplexität Personalverrechnung einfach da wirklich kollabiert ist. Ja. Also wenn die klügsten Köpfe in der Personalverrechnung keine Lösungen schaffen können, weil Themen einfach so komplex sind und der Leitfaden, der was dann veröffentlicht worden ist, im Prinzip dann erst 3 Monate später im Juni rausgekommen ist, also dann erkennt man, dass da irgendwas in der Vergangenheit vielleicht auch nicht immer ganz korrekt oder nicht ganz ideal gelaufen ist. Ja.
Ja, hallo Herr Berger-Schauer. Ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns zu Gast sind. Sie sind ja Leiter von Lohn und Services bei der GEMDAT. Was macht denn die GEMDAT? Für all jene Zuhörer, die nicht wissen, was die GEMDAT macht, wäre das super, wenn Sie uns sagen, was machen Sie denn eigentlich?
Mein Name ist Berger-Schauer. Freut mich, dass ich da bei dem Podcast dabei sein darf. Ja, ich bin mittlerweile bald 20 Jahre bei der GEMDAT Oberösterreich beschäftigt, bin dort für den Bereich Lohnservices zuständig. Vielleicht allgemein zur GEMDAT. Die Kernaufgabe von der GEMDAT ist, Software für den kommunalen Bereich zur Verfügung zu stellen. Das ist sehr vielfältig, sehr umfangreich. Wir haben angefangen von der Buchhaltung, Meldewesen, Friedhofsverwaltung, Gästemanagement und so weiter. Bieten wir Software an und mein Bereich dort ist die Personalverrechnung, was natürlich auch ein großes Thema bei den Gemeinden ist.
Und wie viele Mitarbeiter führen Sie?
Die GEMDAT selber hat an die 100 Mitarbeiter in Oberösterreich beschäftigt. Also es gibt Partnerbetriebe, sage ich mal, in den anderen Bundesländern, die was aber vollkommen eigenständig sind. Und in meiner Abteilung, die was jetzt bei mir dabei sind, im Team sind 23 Kolleginnen und Kollegen, die was da tätig sind.
Also Personalverrechnung per se, da stellt man sich als Außenstehender immer eher etwas Verstaubtes vor. Wie schaffen Sie es denn, dass Sie Ihre 23 Mitarbeiter tagtäglich motivieren, sich für die Personalverrechnung zu begeistern und dann auch noch den Zusatz, dass Sie ja Kunden haben, die im öffentlichen Bereich sind? Wie ist da so der Motivationspegel in Ihrer Abteilung?
Ja, man hat ein bisschen ein Klischee-Denken, immer ein Buchhalter, Personalverrechnung. Da stellt man sich, ja, die Leute schauen ein bisschen vor, was dahinter steht. Ich sage einmal, mir persönlich wäre recht, wenn sie einmal ein bisschen Staub ansammeln würde. Ja. Es ist, glaube ich, kein Thema so dynamisch wie in der Personalverrechnung. Es braucht, glaube ich, gar nicht so richtig viel Motivation von der Führungskraft, weil das Thema einfach so abwechselnd ist und so fordernd ist. Und wer sich da einmal zurechtfindet und entschieden hat dafür und auch mit der Schnelllebigkeit leben kann, der geht da auch gut auf in dem Thema. Ja. Gerade für die gesetzlichen Änderungen her, wenn man sie anschaut, da braucht man jetzt gar nicht das heurige Jahr hernehmen, also es vergeht kein Jahr, wo nicht irgendwo was verändert wird, wo eine Entscheidung irgendwo Auswirkungen hat auf den Bereich und das ist wirklich extrem umfangreich und sehr dynamisch. Ja.
Das heißt, es ist eigentlich eine dauerhafte Weiterbildung. Wie schaffen Sie das, dass die Mitarbeiter sich eben motiviert sind, sich dauerhaft weiterzubilden?
Naja, wir sind ja im öffentlichen Bereich zu Hause, also von daher ist es ja gar nicht so einfach, sage ich mal, irgendwo eine Weiterbildung extern zu besuchen. Ja. Ich sage einmal, wenn ich jetzt im Handel eine Personalverrechnung mache, dann gibt es Kurse am WIFE, BFI und sonst noch wo. Da geht man mal hin und schaut sich das an, lässt sich einen Kollektivvertrag durch und ist schon relativ gut einmal aufgestellt. Im öffentlichen Bereich ist so, dass Schulungen in dem Sinn fast gar nicht gibt. Also Gemeindebund bietet da oder dort Schulungen an, aber das auch unsere Aufgabe irgendwo ist und zu unserem Aufgabenbereich gehört von der GEMDA, dass wir die Kurse und Schulungen für die Gemeinden anbieten und Wissensvermittlung da auch praktizieren. Also wir machen nicht nur die Personalverrechnung, sondern schulen auch unsere Kunden. Und so ist natürlich das auch ein interner Prozess, wenn Neuerungen sind, dass wir, sage ich mal, intern auch unsere Kolleginnen und Kollegen da auch auf die neuen Sachen da einschulen.
Und wenn es eben keine Schulungen gibt, ja, die Sie beziehen können, woher nehmen Sie dann die Quellen direkt vom Gesetz, direkte Gesetzesänderungen und bilden dann dort Ihre eigenen Schulungen, bilden dann so Ihre Mitarbeiter weiter oder wie machen Sie das?
Ja, also Basis ist natürlich das Gesetz, die gesetzlichen Grundlagen. Es ist bei den Gemeinden auch so, dass, sage ich mal, da Landesregierungen, landesspezifische Gesetze, aber nicht nur Gesetze, sondern auch da eine Ebene dann noch darunter Erlässe, sage ich mal, viele Dinge regeln, wie natürlich auch, sage ich mal, in Kollektivverträge oder im bundesgesetzlichen Regelungen bietet es immer wieder auch Spielräume und da versucht man einfach auch mit da einem kleinen Netzwerk mit unseren Partnern, sei es mit Versicherungsanstalten wie in Oberösterreich die Krankenfürsorge oder auch natürlich mit dem Land Oberösterreich, da immer wieder auch gemeinsam Lösungen zu finden.
Welche gesetzliche Veränderung hat Sie in der letzten Zeit oder in den letzten 20 Jahren am meisten gefordert? Gab es da irgendeine, wo Sie gesagt haben, das hat das System komplett umgestellt und war eigentlich am schwierigsten für mein Team?
Ich glaube, das Schwierige ist oftmals, dass gesetzliche Änderungen immer wieder Zusatzsachen bringen. Ich nehme nur die betriebliche Vorsorge her, also die Abfertigung neu, also das System der Abfertigung alt rennt nach wie vor weiter. Und man muss aber auch dann natürlich die Abfertigung neu beherrschen. Klingt sehr einfach, wo man denkt, naja, bitte, was kann schon da schwierig sein, 1,53% für eine Bemessung zu rechnen. Aber der Hund liegt immer im Detail, sage ich mal, nicht Karenzgeschichten, was muss ich dort rechnen, Mutterschutz und so weiter. Also da haben wir auch im landesgesetzlichen Bereich nicht nur das BMSVG zum Anwenden. Und genauso ist es in anderen Bereichen auch. Also wir haben in Oberösterreich seit 2002 Juli ein neues Dienstrecht, also auch schon ewig. Aber das alte Dienstrecht rennt noch genauso weiter. Also das ist ja die Schwierigkeit, dass man einfach das Wissen aufbaut. Und da ist auch sehr wichtig, dass man einfach auch im Team eine gewisse Kontinuität hat. Ja, dass man Personen hat, die was vor sehr lange dabei sind, mit denen, was man sich austauschen kann und die, was auch das Wissen, sage ich mal, aus der Vergangenheit haben und nicht nur von irgendwen anderen übertragen gekriegt haben. Ja.
So wie es sich anhört, bleiben Ihre Mitarbeiter lange, das heißt, die Fluktuation in Ihrem Team ist überschaubar. Warum glauben Sie, ist das so? Was machen Sie richtig in Ihrer Mitarbeiterführung?
Oh ja, das ist immer eine gute Frage. Was macht man das, wenn es gut läuft? Ja, was macht man, wenn es schlecht läuft? Also die Antworten liegen nicht immer so griffbereit zur Verfügung. Ich sage einmal, auch wir haben natürlich eine gewisse Fluktuation. Wir sind gewachsen, also ich kann mich erinnern, vor rund 20 Jahren, da waren wir 2-3 Personen in dem Bereich, jetzt sind wir 23 Personen. Da muss man auch damit rechnen, dass sich die Personen verändern. Und ja, das natürlich auch analysieren dann, warum gibt's Veränderungen, warum geht wer weg von uns oder warum kommt wer zu uns. Ja, wir versuchen einfach auch für die Mitarbeiter eine gute Plattform zu bieten, einen guten Betrieb zu bieten. Also das sind nicht nur Sozialleistungen, das ist einfach auch ein gutes Klima, ein gutes gemeinsames Tätigwerden, auf Augenhöhe sich zu begegnen, gemeinsam Gespräche zu führen. Ja, da sind viele, viele kleine Puzzlestücke, die was da, sage ich mal, dazu beitragen. Aber wie gesagt, also die Schnelllebigkeit, gerade bei jungen Mitarbeitern, da dürfen wir auch nicht selber irgendwo verzweifeln, wenn sich dann wieder wer verändert, wer vielleicht woanders eine bessere Chance sieht. Aber das versucht man natürlich zu verhindern und hängt natürlich auch ein bisschen vom Arbeitsmarkt ab, weil ja, ich sage mal, gerade vor März 2020 war das Angebot oder ist das Angebot sehr groß gewesen, auch im Personalbereich. Also man hat dort einen relativ leichten Job gekriegt. Wenn das umgekehrt ist, dann ist natürlich auch die Fluktuation geringer. Ja.
Apropos vor März 2020, wie war denn bei Ihnen die Umstellung oder hat sie Corona komplett umgeworfen? Wie ist es Ihnen gegangen und auch Ihren Kunden?
Ich sage einmal, wie jeder persönlich, sage ich mal, hat keiner für möglich gehalten, sage ich mal, dass so eine tiefgreifende Änderung irgendwo kommen könnte. Also das ist im privaten Bereich, im beruflichen Bereich, also das hat sich keiner vorstellen wollen oder das will sich auch keiner vorstellen. Ich würde mal sagen, betrieblich haben wir das relativ gut gemeistert, sage ich mal. Also unser Ziel war immer, also der Kunde sollte nicht merken, dass wir irgendwo da eine spezielle Situation haben, ja. Und wir waren technisch doch sehr gut vorbereitet, denke ich. Also wir haben vorher im Prinzip schon einen vollständigen Arbeitsplatz gehabt. Egal wo man ist, wenn man Internet hat, hat man dort arbeiten können. Und das war natürlich da auch im März, wir haben intern beratschlagt, wie gingen wir mit dem Thema um, und bevor eigentlich da irgendwo bundesweit Verordnungen oder Empfehlungen gekommen sind, haben wir schon gesagt, okay, wir sind bereit, wenn es notwendig ist, dann gehen wir in Homeoffice. Aber auch mit dem Ziel, der Kunde sollte es nicht merken. Ja, es muss egal sein, wo der Mitarbeiter sitzt. Wir wollen den Kunden nicht verunsichern. Und das ist uns, glaube ich, da auch sehr gut gelungen. Und auch da vielleicht, wenn ich da unseren Softwarelieferanten mit Lohn und Heuer, auch da war für uns nie spürbar, dass die irgendwo in Homeoffice sind, nicht für uns erreichbar sind oder da irgendwo Probleme vielleicht zu meistern sind im Hintergrund. Also die Probleme muss man selber meistern, die darf man nicht gegenüber dem Kunden austragen.
Und Sie persönlich haben ja zwei Kunden. Also Sie sind einerseits Leiter bei Lohnservices bei der GEMDAT, andererseits aber auch selbstständig und betreuen da Kunden aus dem Privatbereich. Und genau, wenn man sich jetzt auch die Corona-Anfänge ansieht, ist ja bei der GEMDAT, also bei Lohnservices, ist weggefallen, dass sie alles auf Kurzarbeit umstellen. Also dass sie das ganze Personalverrechnungssystem, nehme ich an, ja, dass da eben Kurzarbeit gar kein Thema war, versus aber in ihrer Selbstständigkeit Privatkunden schon mit dem Thema Kurzarbeit und Abrechnung wahnsinnig gestruggelt haben. Wie war das für Sie? War das auf der einen Seite total angenehm, dass das da nicht fällt, aber auf der anderen Seite wahnsinnig mühsam, die Privatkunden zu betreuen? Und was sind so die Unterschiede zwischen den beiden Kunden, die Sie auch während Corona beobachten konnten?
Ja, also gerade die Kurzarbeit ist ein wesentlicher Unterschied gewesen. Sie haben schon richtig erwähnt, also Kurzarbeit ist im öffentlichen Bereich nicht möglich. Von daher war ich persönlich einfach sehr gefordert. Also ich mache das Gewerbe jetzt seit 3-4 Jahren, wo ich einfach, das ist ein bisschen ein Hobby, sage ich einmal, nicht weil man fad ist, sondern weil es einfach ja auch Spaß macht, ein bisschen andere Dinge zu sehen, außerhalb vom kommunalen Bereich und verschiedenste Kollektivverträge auch abzurechnen sind. Aber die Kurzarbeit war schon extrem, ja. Also das auch persönlich, also man sitzt dabei, man saugt die Informationen auf, man kommt eigentlich vor 1-2 in der Nacht fast nicht mehr ins Bett, weil man einfach da ständig Neuerungen hat, ständig irgendwo Informationen findet, dann wieder seine eigene Variante revidiert. Nächsten Tag das wieder alles ganz anders ausschaut, man Anträge macht für den Kunden, für die Kurzarbeit, 2 Stunden später ein neues Formular umsteht auf der AMS-Homepage. Also das war schon extrem fordernd. Aber auch da war meine Devise, also ich habe da eigentlich ein Full-Service auch für meine Kunden angeboten, sage ich mal, vom Antrag beim AMS bis Abrechnung und auch jetzt, wo die Durchführungsberichte zum Erstellen sind oder Verlängerungen zu machen sind, den Kunden anzubieten, weil der Kunde in der Situation eh mit vielen anderen Dingen zu kämpfen gehabt hat oder immer noch kämpft. Ja. Also das ist sicher ein wesentlicher Unterschied zwischen kommunalem Bereich, wo jetzt keine Kurzarbeit gewesen ist. Habe aber dann auf der anderen Seite auch natürlich bei der GEMDAT profitiert, weil wir haben sich halt gedacht, okay, wir kommen dem Thema ein bisschen aus, aber es gibt dort natürlich auch im kommunalen Bereich gemeindenahe Betriebe, ein Museum im Müllviertel, da oder dort der Verein, die was genauso in Kurzarbeit gegangen sind, Und auch wenn es nur wenige Kunden gewesen sind, die was wir da jetzt über die GIMDAT kurzarbeitsmäßig betreut haben, hat man dort natürlich auch das Wissen anwenden können und haben wir dort dann genauso benötigt. Ja.
Wie sind Sie mit der Situation umgegangen? Also wenn ich mich an meine Personalverrechnung, also unsere Personalverrechnung, die extern ist, also ausgelagert ist und die ich, glaube ich, im Wochentakt genervt habe, ob Sie schon die Regelungen Kurzarbeit und wie viel Gehalt bekommen dann die Mitarbeiter und was ist angemessen und wie viel Prozent und was weiß ich was, da waren sicher, da war sicher ein Monat, wo Sie sich überhaupt nicht ausgekannt haben. Und wo sie eigentlich ihre Kunden beschwichtigen mussten im Sinne von, ja, das ist jetzt circa der Betrag, aber genau wissen wir es erst, wenn die Regierung was festsetzt. Wie geht man mit so einer totalen Stresssituation um, wenn der Kunde, ich meine, da geht es ums Gehalt, das ist jetzt nicht was, was ein nice to have ist, sondern ein must. Wie geht man damit um, wenn man komplett gestresst wird, aber selber die Möglichkeit nicht hat, dass man es jetzt erledigt, weil eben die gesetzliche Grundlage noch nicht da ist? Wie sind Sie in der Situation vorankommen, auch persönlich? Wie war das für Sie?
Ja, der Kunde erwartet natürlich, dass das korrekt ist, was man abrechnet und versteht natürlich nicht, kennt ja die ganzen Begleitumstände natürlich nicht, warum und wieso da vielleicht dann nachträgliche Aufholungen oder vielleicht da manche Dinge nur nicht abgerechnet werden können. Ja, der erwartet das natürlich und ist ja gewohnt, dass er Lösungen bekommt. Man hat ja da gesehen, und das muss man, glaube ich, erwähnen, und so manche wirklich Gurus in der Personalverrechnung haben das auch dann irgendwo sich ein bisschen Luft gemacht, dass das Thema und die Komplexität Personalverrechnung einfach da wirklich kollabiert ist. Ja. Also wenn die klügsten Köpfe in der Personalverrechnung keine Lösungen schaffen können, weil Themen einfach so komplex sind, und man drei Monate, weil Mitte März war das ganze Thema aktuell und der Leitfaden, der was dann veröffentlicht worden ist, im Prinzip dann erst drei Monate später im Juni rausgekommen ist. Also dann erkennt man, dass da irgendwas in der Vergangenheit vielleicht auch nicht immer ganz korrekt oder nicht ganz ideal gelaufen ist, ja. Ich für meinen Teil habe aber die Kunden relativ bald, sage ich mal, die Abrechnungen reduziert. Es ist dann im Prinzip, nachdem sie herausgestellt hat, dass das nicht abzurechnen ist und eine Leitfaden oder Anregung von der Wirtschaftskammer oder für die Sozialpartner kommen ist, dass man einfach in Bezug einmal um gewisse Prozente reduzieren soll, habe ich im Prinzip das vorher schon einmal so abgerechnet. Da war natürlich ein gewisser Verdacht. Ich meine, die Grundzüge waren ja doch irgendwo klar, wie man es reduzieren wird. Und im Endeffekt ist es aber dann auch nur um kleine Beträge gegangen, die was halt ein bisschen verschoben haben. Ja. Aber der Kunde hat, oder meine Kunden haben da relativ bald eine Lösung gehabt. Der März ist mir normal abgerechnet worden, aber im April habe ich im Prinzip dann schon reduziert. Und ob jetzt ein Mitarbeiter 10 Euro mehr oder weniger kriegt, das hat man halt dann im Nachhinein dann aufgeholt. Ja.
Das heißt, in Stresssituationen bewahren Sie Ruhe?
Ja, ich denke schon. Ja. Also, man versucht natürlich, Dinge zu lösen. Und ja, ich glaube schon, dass ich da irgendwo immer schaue, dass man Lösungen finden kann. Und auch natürlich gegenüber die Mitarbeiter, gegenüber die eigenen Mitarbeiter eine gewisse Ruhe auszustrahlen und ich sage einmal, nicht zu jammern, nicht nervös zu werden oder wie auch immer. Also alles, was man irgendwo vorlebt, färbt natürlich auf die Mitarbeiter ab. Das ist in der Family ähnlich. Die Kinder kriegen das mit oder das Umfeld kriegt das mit, wenn es einem selber nicht so gut geht. Und da muss man einfach schauen. Es war eine Situation, wo man sich natürlich dann auch, gerade wenn man dann diverse Bilder aus anderen Ländern gesehen hat, wo man dann gesagt hat, ja bitte die Kurzarbeit, also was soll denn Schlimmeres passieren, als wie, dass wir das abrechnen. Ja? Also da gibt es viele andere Dinge, die wir sein.
Lass mir die Katze im Dorf. Wussten Sie eigentlich immer schon, dass Sie, oder wann war der Zeitpunkt, wo Sie gewusst haben, die Personalverrechnung, das ist mein Ding, das interessiert mich? Weil es klingt ja, Sie haben es vorher schon erwähnt, ja, verstaubt. Aber wann kam der Punkt, wo die Leidenschaft zur Personalverrechnung ausgebrochen ist?
Ja, also meine Ausbildung war im Prinzip ja teilweise geprägt durch technische Ausbildung. Also ich habe Wirtschaftsinformatik studiert und gleichzeitig aber einen wirtschaftlichen Part dabei gehabt, so also ein bisschen 50-50. Habe im vorhergehenden Unternehmen buchhalterische Aufgaben im Finanzbereich gehabt und bin dann zur GmbH gekommen, wo im Prinzip vorrangig, sage ich mal, wieder das technische Wissen gefragt war. Und der fachliche Bereich ist natürlich auch notwendig, sage ich mal, wenn man technisch dort tätig ist, dass man auch im Detail auch fachlich Bescheid weiß. Für mich ist das wirklich eine tolle Ergänzung. Ich sage einmal, zum Aufgabenbereich Personalverrechnung gehört bei mir natürlich auch viel Technisches dazu, Server Hosting für die Kunden, sei es datenbankmäßig was zu tun, Projekte umzusetzen, aber auch Schulungen zu machen. Und ja, von daher hat sich das so ergeben. Und wenn es mir nicht Spaß machen würde, dann war ich sicher einer der ersten, die was da auch was ändern würden, weil ich sage mal, man verbringt die meiste Zeit im Job und da ist es wichtig, dass man sich wohlfühlt, dass der Inhalt passt, aber auch als Team und die Umgebung passt.
Das ist total spannend, ja, dass eigentlich Ihre Herkunft ja die aus dem technischen IT-Bereich kommt. Wenn Sie jetzt, ich habe es vorher Lohn und HR erwähnt, mit wie vielen IT-Anbietern oder System-IT-Anbietern, wie viel arbeiten Sie denn zusammen in Ihrem Bereich? Ist es nur die Lohn und HR oder greifen Sie eigentlich auf viele IT-Systeme zu?
In der Personalverrechnung ist unser Softwarelieferant die Lohn und HR mit verschiedenen Modulen, was wir dort nutzen, also die normale Personalverrechnung, aber auch Analysewerkzeuge, Budgetierung oder Reisekosten, was wir in Verwendung haben. Wir haben Teilbereiche auch, wo wir interne Softwaren haben, also und auch natürlich auch als GmbH, das Ganze auch mit anderen Partnern durchaus auch da Berührungspunkte haben. Wir selbst haben auch bei der Archivierungssoftware nutzen wir eine Software, die was auch im Finanzbuchhaltungsbereich genutzt wird und haben somit aber auch den elektronischen Personalakt bei uns seit Jahren, Jahrzehnten schon umgesetzt und leben das. Und ja, also es ist zwar irgendwo so ein, ja, man glaubt es vielleicht nicht, ein papierloses Büro, das gibt's vielleicht nicht. Ich sage einmal, ich für meinen Teil habe, was jetzt meine Kunden und ich mache auch in der GmbH immer nur für 4 Gemeinden die Abrechnung, weil ich einfach nahe am Geschehen dran sein will. Da gibt's kein Blatt Papier mehr. Also da ist alles elektronisch, das ist im Akt drinnen und wie gesagt, das hat uns natürlich in der Krise auch geholfen, dass wir wirklich das Notebook geschnappt haben, sind in Homeoffice gegangen und haben dort eins zu eins alle Daten gehabt und ganz normal weiterarbeiten können. Ja.
Sehen Sie jetzt, ich meine, es kommt jetzt der Winter, wir wissen nicht, wie es mit Covid weitergeht. Sehen Sie da irgendwelche Herausforderungen oder Problemstellungen? Oder auch gehen wir 2021 weiter? Was glauben Sie, kommt auf uns zu und was kommt auch auf die GmbH oder auf die Personalverrechnung zu? Gibt es da noch irgendwelche Herausforderungen oder Brennstellen, wo Sie sagen, na, ist besser, wenn wir jetzt schon den Wasserkübel beiseite stellen, sodass wir im Notfall löschen können?
Ja, ich sage einmal, für Vorbereitungstätigkeiten, gerade was Digitalisierung anbelangt, sind die Zeiträume wahrscheinlich zu kurz und wird man auch möglicherweise die Kapazitäten jetzt auch nicht bei externen Dienstleistern oder irgendwo finden. Ja. Das heißt, wenn man die Hausaufgaben da nicht, ich sage einmal, schon vor März 2020 gemacht hat, dann ist schwierig, sage einmal, kurzfristig da was zu ändern. Also da muss man sich einfach, glaube ich, auch längerfristig, mittelfristig einstellen, was will man, was für Richtung will man einschlagen. Also da wird es nicht von einem Tag auf den anderen gehen, dass ich sage, okay, ich möchte alles digital haben, ich möchte kein Papier mehr haben und so weiter. Also das ist einfach ein längerer Prozess und nicht nur jetzt vom Technischen her, nämlich auch das muss in die Köpfe von den Leuten rein. Ja. Es ist gar nicht so einfach, dass man wirklich von einem Ordner, wo man alles abgelegt hat, dann zur digitalen Datei geht. Also das da muss man sich auch persönlich bewegen oder auch die betroffenen Personen bewegen. Ja.
Wie lange dauert denn so eine Umstellung von Papier auf digital? Also nehmen wir jetzt nur die Personalverrechnung her. Also wenn man sagt, man möchte die Personen nicht mehr in der Papierakte haben, sondern nur mehr online. Was schätzen Sie?
Ja, ich meine, man muss einmal damit starten. Also wenn man nicht losfährt, dann wird man nie ankommen. Es hilft nichts, wenn man alles gut plant und trotzdem immer nur Stillstand hat. Das heißt, man muss einmal loslegen und muss einmal einfach für die neuen Sachen, was reinkommen, das digitalisieren. Der nächste Schritt ist dann, dass man sich auch überlegt, was tut man mit den Sachen, was man jetzt schon in Papierform hat. Das zu digitalisieren ist einfach auch ein großer Aufwand und darf man nicht unterschätzen, weil es hilft nicht nur, dass man das in einen Scanner reinsteckt und sagt, okay, jetzt habe ich es in einer Datei da. Man muss ja das beschlagworten, man muss das entsprechend organisieren, damit man es auch wieder findet, ja, weil sonst hat das Ganze wenig Sinn. Und dann kommt natürlich auch irgendwo der Aspekt vom Mitarbeiter dazu, der muss sich auch entsprechend umstellen, ja. Nimm mir selber als Beispiel, ich habe auch im privaten Bereich, habe ich einfach vor, ich glaube mittlerweile 15, 20 Jahren einmal gesagt, ja, Rechnungen scanne ich mir ein und lege mir in ein Archivsystem ab. Was habe ich parallel gemacht? Ich habe mir die wichtigsten Rechnungen, habe ich dann da noch in Ordner reingeben und irgendwann habe ich mir gesagt, hey, kann doch nicht sein, ja, weg mit dem Ordner, mit dem Papier und das ist digital da und man muss natürlich dann auch schauen, dass man die entsprechenden Backups macht und so weiter. Das ist natürlich gefährlich, wenn man da irgendwo dann ein Problem hätte. Also das gehört dann natürlich auch gerade im betrieblichen, aber auch im privaten Bereich natürlich auch dazu. Und ich sage einmal, wenn man wirklich einen Schnitt macht, dann gewohnt man sich dran, dann arbeitet man sich ein und spätestens nach ein paar Monaten möchte man das ganze System nicht mehr missen, weil man alles eigentlich auf Knopfdruck bereit hat. Ja.
Und welche Herausforderungen gibt es sonst noch oder was würden Sie persönlich sagen, was muss jetzt eigentlich der öffentliche Bereich schneller mal umstellen? Ja, in Anbetracht dessen, dass wir Corona schon fast das ganze Jahr haben, wir nicht wissen, was 2021 ist. Was sagen Sie da? Außer, dass er sich digital aufstellen muss oder dass er eben Step by Step dort anfangen muss, mehr digital zu werden. Welche Herausforderungen sehen Sie noch in der Zukunft?
Ja, der öffentliche Bereich selbst, also auch da hat man, glaube ich, ein bisschen ein Klischee-Denken. Der ist auch gar nicht so verstaubt, wie man glaubt. Ja. Wenn ich jetzt unsere Kunden hernehme, die sind digital schon wirklich extrem weit. Ja. Und ich würde fast einmal meinen, weiter als wie so manche privatwirtschaftliche Betriebe. Also da gibt es Cloud-Lösungen schon, die was im Einsatz sind. Da gibt es übergreifende, internetbasierende Lösungen wie beim Meldewesen, Register, Zentral und so weiter. Also da ist schon sehr viel passiert in der Vergangenheit. Also ich glaube, die Herausforderungen im öffentlichen Bereich sind natürlich jetzt ganz andere. Also man kann sie jetzt, nachdem dort doch sehr viele Hausaufgaben, glaube ich, auch schon gemacht worden sind in den letzten Jahren, auf die Dinge konzentrieren, die was einfach auch die Pandemie mit sich bringt. Ja. Risikomanagement, soziale Sachen und so weiter. Also da haben die Gemeinden einfach auch ein bisschen einen Spielraum gekriegt, weil sie einfach andere Dinge dann im Prinzip schon gut vorbereitet haben.
Mhm. Und gibt's irgendwas in Ihrem Bereich, wo Sie sagen, da nehmen Sie jetzt die Vorreiterrolle an und das werden Sie jetzt im nächsten halben Jahr umsetzen, weil das brennt Ihnen eigentlich eh schon unter den Fingernägeln und das werden Sie jetzt umstellen.
Ja, was für uns intern immer ein bisschen eine Herausforderung ist ein sogenanntes Wissensmanagement aufzubauen und zu leben. Ja. Da haben wir aktuell gerade wieder ein Projekt, dann schauen wir, dass wir da was weiterbringen. Wir haben für neue Mitarbeiter, das hat sich ein bisschen geändert durch den Arbeitsmarkt. Früher haben wir geschaut, dass wir eigentlich schon ausgebildete Kolleginnen kriegen, wenn wir irgendwo wieder Neukunden gekriegt haben und dadurch das Team aufgestockt haben. Das hat sich eigentlich vor 2020 schon so geändert, dass wir im Prinzip geschaut haben, wo kriegen wir motivierte, engagierte Mitarbeiter. Ja? Mhm. Zwei Mitarbeiterinnen, die was jetzt gerade noch nicht so lange da sind bei uns, was aber schon eine Stütze sind auch im Team, die was einfach selbstständig den Weg in Personalverrechnung mit einem Kurs finanziert haben und einfach extrem viel Motivation mitbringen. Ja. Also das ist für mich persönlich fast wichtiger, als wie, dass man gut ausgebildet ist und motivationslos ist. Und das Wissen aber auch für die Leute, die was schon lange da sind, weiterzugeben, zu dokumentieren, aufzubereiten, zur Verfügung zu stellen, auch nämlich zu warten, ja, weil ich habe schon gesagt, also es ist sehr schnelllebig in der Personalverrechnung. Das, was vor zwei Jahren war, muss gar nicht mehr gültig sein. Das heißt, auch da ständig zu schauen, was ist noch aktuell, nicht, dass man irgendwann was Falsches lesen lässt und der dann Dinge falsch abrechnet. Das ist sicher eine große Herausforderung und ist aber auch jetzt kein Projekt, das, was man abschließt und sagt, das war's dann und jetzt sind wir da gut aufgestellt, sondern das ist einfach eine dauerhafte, dynamische Sache.
Lebenslanges Lernen.
Genau, ja.
Jetzt gehen wir noch mal kurz zu dem Punkt Leadership. Es würde mich trotzdem noch interessieren, weil ich weiß, Sie sind begeisterter Sportler. Und wie ziehen Sie so die Learnings im Sport oder was können Sie vom Sport mitnehmen, das Ihre Führung beeinflusst?
Ja, also ich habe die Ehre, beim Union Radrennteam Pillachtal ist ein österreichisches Damenteam, Radsport-Damenteam, dort seit letztem Jahr sportlicher Leiter zu sein, wo man natürlich auch mit Personen zusammenarbeitet, wie im Betrieb selber, wo man Motivation versprühen soll, nichts schlechter ist, wie wenn man zu einem Wettkampf fährt und man hat eine schlechte Stimmung oder schlechte Stimmung geht vielleicht sogar vom Sportlichen direkt aus, die wird man dort verbreitet und die Damen sind dann froh, dass sie aus dem Auto aussteigen. Das ist im Betrieb das Gleiche. Also man muss einfach schauen, dass man Dinge gut vorlebt, eine gute Vorbildfunktion haben, auch mitarbeitet, das finde ich persönlich immer auch wichtig, nicht nur, sage ich mal, von oben herab, sage ich mal, Direktiven gibt, sondern auch wirklich sagt, hey, so kann man das machen, so mach sie. Ja, es gibt kein Jammern, es gibt Lösungen. Und das ist im Sport ähnlich als wie im Betrieb. Ja.
Und wie gehen Sie persönlich dann mit Niederlagen um? Also wenn Sie zum Beispiel, wenn Sie nicht gewinnen und wenn auch beruflich eine Niederlage gerade war oder wenn was nicht geklappt hat?
Ja, der Sport lehrt da natürlich auch. Ja, also im Sport, das kann nur einer gewinnen. Es stehen 50 Leute am Start, aber nur einer ist ganz vorne. Ja. Oftmals ist der Erfolg auch, wie messe ich einen Erfolg? Ja. Ist persönlich für mich Erfolg, auch wenn ich eine gute Leistung bringe. Und motiviert mich das dann für mehr, und genauso ist es im Betrieb auch. Also es kann nicht jeder ganz oben stehen, aber man muss mit der Leistung, was man selber erbringt, auch da zufrieden sein und, von daher ist der Sport, wie gesagt, ein guter Lehrmeister, auch mit Niederlagen umzugehen. Man muss sich neu orientieren, man muss Lösungen suchen wieder. Man muss schauen, was kann man verändern, was ist die Ursache für einen schlechten Erfolg. Auch da darf man sich nicht zu gut sein, dass man sagt, hey, das, was wir jetzt gemacht haben, das war ein Blödsinn, da müssen wir uns anders aufstellen, das müssen wir anders herangehen. Dinge kann man öfter kurzfristig ändern, steuern, eingreifen. Aber oftmals sind Dinge auch langfristig. Also gerade im Sport da wieder, im Ausdauersport, da kann man nicht von einem Tag auf den anderen gut sein. Da muss man einfach auch langes, hartes Training über längere Zeit machen mit entsprechender Dosis. Und man kann auch im Betrieb nicht von heute auf morgen erwarten, dass ein Mitarbeiter gleich alles niederreißt und alles perfekt macht. Man muss genauso die heranführen zu einem guten, kontinuierlich positiv denkenden und auch produktiven Mitarbeiter.
Sehr schön. Jetzt noch abschließend die Frage. Ich meine, Sie sind in der Personalverrechnung tätig und jetzt nicht so, ich nehme nicht an, die Rampen- und Bühnensau. Warum haben Sie trotzdem beschlossen, dass Sie gerne beim Podcast mitmachen würden?
Ja, es war für mich einfach auch ein bisschen eine Herausforderung, sage ich mal, ein bisschen Abwechslung zur Personalverrechnung. Man steht dort natürlich nicht immer im Rampenlicht, aber ich sage mal, für mich persönlich, also es macht auch Spaß, wir haben Schulungen, wo wir teilweise 150, 200 Personen drinnen haben, so Jahresworkshops. Heuer wird es wahrscheinlich ein bisschen anders ausschauen. aber auch das macht Spaß, sage ich mal, Wissen weiterzugeben. Für mich war ein bisschen, sage ich mal, wie ich da angesprochen worden bin, ob ich dabei sein möchte, ja, was kann ich eigentlich selber für einen Input da leisten, was kann ich da einbringen, und ja, das war ein bisschen die Unsicherheit, aber es macht Spaß, und ja, auch die halbe Stunde, wo wir jetzt da geplaudert haben, waren sehr interessant, und ja.
Ja, ich danke, Herr Berger-Schauer, ich danke Ihnen vielmals. Sie haben uns einen tiefen Einblick gegeben in die Personalverrechnung überhaupt im öffentlichen Bereich, auch wie denn so die Unterschiede waren zwischen dem öffentlichen Bereich und der Privatwirtschaft, gerade zum Thema Kurzarbeit und Corona-Anfang, und auch ein bisschen das Klischee der verstaubten Personalverrechnung entgegengewirkt. Genau. Ich danke Ihnen vielmals, dass Sie unser Gast waren, und hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht, und vielleicht hört man sich ja wieder.
Ja, vielen Dank fürs dabei sein können, und schönen Tag noch.
Danke.